Ihr Lieben, seid ihr gern gekommen heute? Wenn ihr gern gekommen seid, freut sich Jesus auch. Darum bitten wir ihn, er ist in unserer Mitte, schenk uns Worte für unser Herz und ein Herz für deine Worte. Hier sehen wir den Christbaum. In 4 Wochen steht er nicht mehr da, oder? Oder das Adventsgesteck. Weihnachten war vorbei oder ist vorbei. Gestern war in der Südwestpresse ein Satz zu lesen: Das große Fest der Geschenke ist vorbei. Ist Weihnachten vorbei? Ist es vorbei? Ich kann die Krippe, wenn ich sie aufgestellt habe, morgen oder Anfang des neuen Jahres auf den Speicher stellen. Das ist dann vorbei. Aber ist Weihnachten vorbei? Ich halte euch heute eine Weihnachtspredigt, obwohl Weihnachten vorbei ist. Aber ist Weihnachten wirklich vorbei? Da fängt es ja erst richtig an, ihr Lieben. Das geht ja weiter. Und wenn wir über Weihnachten nachdenken, dann müssen wir lange und tief nachdenken, damit wir das Geheimnis nur ein bisschen fassen und begreifen. Ich habe 2 Bibeltexte heute. Einen haben wir schon gehört. Zunächst das uralte Glaubensbekenntnis der Urgemeinde vor unserem jetzigen Glaubensbekenntnis. Das hat Paulus an den Timotheus geschrieben. Groß ist das Geheimnis unseres Glaubens. Jesus Christus ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Das war das erste Glaubensbekenntnis der Urgemeinde. Und jetzt 2 Verse aus dem Johannesevangelium, aus dem Prolog. Und Johannes fängt seine Geschichte in der Ewigkeit an. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Man kann über die Predigt die Überschrift setzen: Alles hat in der Ewigkeit begonnen. Oder Gott als Mensch unter Menschen. Ja, an Weihnachten feiern wir immer wieder ganz bewusst das unfassbare Ereignis. Gott nimmt in seinem Sohn Wohnung in der Dunkelheit und Hilflosigkeit des menschlichen Lebens. Euch, dir und mir ist der Heiland geboren. Damit hat es konkret angefangen. Der erste sichtbare Pfeiler der Heilsgeschichte zur Rettung der Menschheit von Gott an Weihnachten. Euch ist der Heiland geboren. Das will sagen, Für euch wollte Gott nicht nur Gott sein, sondern ganz bewusst überzeugt ein Mensch werden. Es gab schon manche Menschen, die wollten wie Götter sein. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Über drei biblische Grundaussagen und Christuszeugnisse wollen wir heute etwas intensiver nachdenken. Erstens, Gott wurde Mensch. Zweitens, das Wort, das ewige Wort, wurde Fleisch. Und drittens, Christus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Was wir da als göttliche Realität vor uns haben, lässt sich menschlich nicht denken, nicht begreifen und auch nicht beweisen. Wir sind im Glauben total herausgefordert, werden aber dafür, wenn wir den Glauben wagen, göttlich gesegnet und belohnt. Das Unsichtbare kommt in das Sichtbare. Der Unbegreifliche tritt aus seiner Unbegreiflichkeit heraus und begegnet uns Menschen in Menschengestalt. Hier auf unserer Erde, in unserem Lebensbereich, wurde er unser Bruder, unser Mitmensch, Mensch unter Menschen. Diese, unsere Erde, diesen Ort der großen und wunderbaren, wie auch der zerstörenden und schrecklichen Möglichkeiten, hatte Gott zum Treffpunkt mit seinem Geschöpf bestimmt. In dem Kind in der Krippe hat Gott die Sache der Menschen zu seiner eigenen Sache erklärt und gemacht. Seine Ehre und unser Friede gehören seither untrennbar zusammen. Wir haben es gesungen: Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Ja, das mag ein Wandel sein. Und was für einer. Von Jakob Aprell stammt die Feststellung: Damit der gottsuchende Mensch und der menschensuchende Gott zusammenfinden und eins werden, hat sich Gott in Christus als Mensch zu uns auf den Weg gemacht. Jetzt kommt die zentrale Frage, die alle Religionen beschäftigen. Kann Gott einen Sohn haben, der als Mensch geboren wurde und auf dieser Welt gelebt hat? Das ist eine unwahrscheinliche, dynamitgeladene Frage. Über diese doch nicht unbedeutende Frage gehen die Wege der Religionen meilenweit auseinander. Während die christliche Kirche das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem menschgewordenen Gottessohn, in die Mitte gestellt hat, ist zum Beispiel für den Islam die Vorstellung, dass Gott einen Sohn haben könnte und dann noch auf diese Welt schickt, um am Kreuz zu sterben zu müssen, eine ungeheure Gotteslästerung. Hören wir das mal gut. Ist für einen Moslem undenkbar. Die haben ein anderes Gottesbild. Der Allah ist ein anderer. Gott, der Ewige und Allmächtige, der Allwissende, der Schöpfer aller Dinge, des Sichtbaren und Unsichtbaren kann doch niemals einen menschgewordenen Sohn haben. Man darf ihn deshalb auch in den anderen Religionen nicht Vater nennen. Wir Christen können durch Jesus, seinen Sohn, den heiligen Gott Vater nennen. Wir beten es ja auch immer im Vater unser. Gibt es in keiner anderen Religion. Und nun, das Wort wurde Fleisch. Und da sagt Johannes noch was Wunderbares dazu. Und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Martin Luther hat die Zeile geschrieben: In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut. Hier ist das ganze Menschliche gemeint. Jetzt denken wir uns mal tiefer hinein. Das Menschliche mit Leib und Seele, alles, was den Menschen betrifft und angeht, alles Elend, alle Niedrigkeit, alle Armut, Verlorenheit, Unverlogenheit und Bosheit, Hunger und körperliche Kraftlosigkeit und Müdigkeit, Mitgefühl und Schmerzempfinden und so weiter und so weiter. Das ist ein harter Brocken. Denn wie die Dinge nun mal liegen, ist das Menschliche zugleich das Sündige und das Verlorene. Deshalb widerspricht auch in uns immer irgendetwas gegen diese Botschaft der Menschwerdung Gottes. Die Weihnachtsgeschichte macht doch schon deutlich, wir brauchen einen Erlöser. Wer will das ohne weiteres zugeben? Wir wissen doch auch, was das heißt, ein Mensch zu sein, verletzliches Wesen. Auch unsere Seele kann man leicht verletzen. Wir sind ausgesetzte und empfindliche und auch ständig versuchte Lebewesen. Wir sind leidend, sterblich, vergänglich. Und Gott wird Mensch. All diese Dinge zu einem Menschenleben dazugehören als die Kehrseite der vielen guten Möglichkeiten, die uns der Schöpfer auch gegeben hat, stehen doch eigentlich im absoluten Gegensatz zu dem, was wir vom Wesen und von der Wirklichkeit Gottes annehmen und glauben oder auch wissen. Gott ist unsterblich, ewig, unverletzlich, allmächtig, allwissend, heilig und rein. Gott ist absolut souverän. Wer kann ihm Vorwürfe machen? Gott ist vollkommen, das heißt die vollkommene Gerechtigkeit. Muss darum die Botschaft von der Menschwerdung Gottes nicht allem religiösen Empfinden widersprechen? Ist es nicht dasselbe Ärgernis, wie man es genau überdenkt, wie das Ärgernis vom Kreuz und vom Skandal des Wort vom Kreuzes? Gott wird Mensch. Das Christfest und der Karfreitag stehen einander viel näher, als wir nur denken können. Im apostolischen Glaubensbekenntnis sind deshalb beide Aussagen so eng nebeneinander gestellt. Geboren von der Jungfrau Maria und dann gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben und hinabgestiegen in das Reich des Todes. Dieser Mensch, der in der Krippe lag, er ist's. Haben wir diesen Tatbestand nicht manchmal verschleiert und aus dem Weihnachtsfest eine Art Kult des heiligen Kindes gemacht? Eine oft sentimentale, kitschige Feierlichkeit, die keinen Raum mehr hat für die herben und ernsten Töne, die doch dazugehören. Natürlich Freudenbotschaft, natürlich Freude an Weihnachten, klar. Aber auch die herben Töne. Gott wurde Mensch in allen Belangen. Und jetzt kommt eine Sache. Ein einziger Unterschied. Jesus war und wurde kein Sünder. Auch nicht als Mensch. Das macht schon die Jungfrauengeburt deutlich und die Zeugung durch den Heiligen Geist. Jesus gleich wie wir in allem, aber in dem einen nicht. Er wurde nicht Sünder. Jetzt aber, er wurde aber zum Sündenbock gemacht. Gott hätte es ja mit dem prophetischen Wort, wenn man jetzt Bezug nimmt auf Hebräer 1, die ersten zwei Verse, damit versuchen können, irgendwie einen anderen Weg zu finden, um die Menschen zu retten und zu erlösen. Hätte doch Gott machen können. Ist doch allmächtig. Eine Lösung, ohne die Menschwerdung zu finden und zu arrangieren. Nein, jetzt, nachdem die Zeit reif war und erfüllt ist, macht er es anders. Das hat ja damals schon Mordsaufregung gegeben. Da hat es doch schon angefangen, was die Leute nicht kapiert haben, dass Gott diesen Weg geht. Jesus von Nazareth bedeutet, Gottes größtmögliche Nähe zu Menschen. Dieses sogenannte Eintauchen Gottes in die Menschheits- und Weltgeschichte wurde dann auch zur großen Zeitenwende der ganzen Welt. Vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Von daher zählen wir ja unsere Jahre. Der Kirchenvater der frühen Kirche, Zyprian, gelebt von 200 bis 258 nach Christus, hat das so geschrieben. Ich wundere mich über kein Wunder. Nur über eins wundere ich mich. Es ist das Wunder aller Wunder, dass Gott Mensch werden konnte. Im Gegensatz zu den bekannten und anschaulichen Weihnachtserzählungen der Evangelisten Lukas und Matthäus beginnt nun Johannes sein Evangelium mit dieser komprimierten Gesamtschau. Bei Johannes hören wir nichts von Krippe und Stall. Das Wort ist für Johannes der Beginn des Lebensprozesses. Das heißt, Gott ruft seine Schöpfung und in ihr den Menschen ins Leben. Und Gott hört auch dann nicht auf zu rufen, wenn der Mensch die Antwort verweigert. Mit der Geburt Jesu im Stall zu Bethlehem geschieht damit das unerhört Neue. Das Wort, das ganz am Anfang war, wird Fleisch. Schon immer bei Gott ist es gewesen, dieses Wort. Und Gott bleibt nicht nur Ruf, Stimme und Wort, sondern seine Liebe zu seinen Geschöpfen findet Gestalt in einem Menschen und tritt damit sichtbar, fassbar, mitfühlend, mittragend, mitleidend in unsere Welt und Geschichte ein. Er, der heilige, ewige Gott, verbindet sich aufs Allerengste mit deinem und meinem Schicksal. Er macht dadurch anschaulich, dass die Welt nicht preisgegeben und von Gott verlassen ist, sondern von seiner Anwesenheit durchdrungen. Ja, da steht die Frage im Raum: Wie nahe kann mir Gott kommen? Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Dies ist eine Liedzeile, die mir für Weihnachten sehr lieb geworden ist. Gott umarmt uns so sehr, dass er in uns aufgeht. In euch und ihr in mir. So lässt er es uns in seinem Wort immer wieder verkünden. Näher, wirklich näher, kann uns Gott nicht kommen. Die Älteren kennen das Lied: Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Von daher auch ein Weihnachtslied. Ein Beispiel. Wie könnte ich Helmut Weller mit meinen 1,86 Meter, einen Maulwurf oder eine Kohlmeise am besten oder überhaupt verstehen? Ihre Gefühle und Instinkte nachempfinden, ihnen wirklich helfen, ihren Daseinskampf mitzuerleben und mitzuleben und mich mit ihnen, mit dem Maulwurf und der Kohlmeise zu verständigen. Kann man sich doch nicht vorstellen. Es wäre möglich, indem ich Helmut Weller ein Maulwurf würde oder eine Kohlmeise. Indem ich gleicher mit den Gleichen werde. Jetzt kommt aber trotzdem ein Unterschied. Wenn ich ein Maulwurf wäre, nur ein Maulwurf und nicht mehr der Helmut Weller wäre mit 1,86, wird es auch keinen Sinn machen. Ich durfte dabei meine menschliche Integration, meine Intelligenz, meine Denkfähigkeit, meine Größe und Macht, meine Erhabenheit und Souveränität als Helmut Weller nicht verlieren. Obwohl ich dann Maulwurf wäre. Sonst könnte ich ja die Lebensweise, die Gefühle und den Daseinskampf des Maulwurfes bzw. der Kohlmeise ja gar nicht analysieren und in meine menschliche Größe bringen bzw. transferieren. Kapiert ihr das Beispiel? Wissen kann man sich da was vorstellen. Ich müsste Maulwurf werden und Kohlmeise, aber doch der Helmut Weller bleiben. Ja, ihr Lieben, wir müssen immer wieder eingestehen, dass wir uns mit dieser Botschaft gar nicht so leicht tun. Sie passt einfach nicht hinein in die Welt der Logik und der Durchschaubarkeit. Sie lässt sich eben nicht vereinnahmen in das Reich unserer Analysen, Retorten, Computer und Programme, in dem für uns nur das Wirklichkeit ist, was bewiesen und zusammengerechnet werden kann. Die Fleischwerdung des Wortes in der Geburt Jesu, die Beschreibung des Unbeschreiblichen, ist und bleibt ein Geheimnis. Alle Rätsel kann man lösen, aber Geheimnisse nicht. Geheimnis bleibt Geheimnis. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich schon erwähnt habe. Jetzt kommt keiner mehr weiter, außer dass er seinen Glauben hat. Glaubst du oder glaubst nicht? Sagt man doch so. Glaubst du oder glaubst nicht? Und die, die dann glauben und ins Wagnis eingehen und Vertrauen gewinnen oder annehmen, die werden belohnt. Bis dahin, dass eben Johannes sagt, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das wirst du aber nur als Glaubender erleben. Sonst bleibst du kritisch und einfach außen vor. Zudem lässt sich ja auch eine normale menschliche Person nie ganz begreifen. Inge, kannst du dich bis ins Allerletzte begreifen? Selbst bei einem Ehepaar bleiben sich beide gegenseitig immer noch ein Stückchen Geheimnis. Neben der Vertrautheit und Nähe eines Menschen gibt es eben auch immer ein Stückchen Fremdheit, Distanz und Geheimnis. Unsere Erfahrungen mit anderen, so auch mit dem fleischgewordenen Wort, sind dementsprechend begrenzt und fragmentarisch. Und doch teilt sich Gott uns Menschen in Jesus ganz und ohne Einschränkung mit. Er ist die Fülle, die in unser Wahrnehmungsvermögen eindringt und sie auch weitet. Uns wird Erkenntnis gegeben und Erkennen ist ein viel tiefgreifender Vorgang als nur verstandesmäßigen Erfassen. Jetzt möchte ich an eure Dankbarkeit appellieren. Wenn ihr begreifen könnt, was da geschehen ist mit der Menschwerdung Gottes, wenn ihr das verstehen begreifen und glauben könnt, dann ist das ein Riesengrund zur Dankbarkeit. Andere können es gar nicht, die kommen gar nicht daran. Wenn du es aber begreifen, fassen, annehmen kannst. Und dann soll vieles andere in der Gemeinde, was uns Not macht, diese Freude und Dankbarkeit kaputt machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Euch soll die Freude über allem stehen von dieser Liebe Gottes. Und alles andere ist zweitrangig. Das Wort ward Fleisch, unterstreicht auch immer und immer wieder, dass sich Gott in die leidenden und gequälten und heillos gewordene Schöpfung selbst einmischt und ein Teil dieser Schöpfung wird. Er teilt mit uns Hunger und Durst, Müdigkeit und Erschöpfung, Enttäuschungen und Schmerzen, Ohnmacht und Entwürdigung. Er teilt mit uns Menschen sogar Folter und Tod. Er teilt mit uns Missachtung, Lieblosigkeit, die wir erfahren, Anfeindung und Verstoßung. Und ihr Lieben, Gott wollte das so, um durch diesen Sohn Jesus Christus auch unsere Hinfälligkeit und unserem Leiden Sinn und Würde und Qualität zu geben. Habt ihr das schon mal so gehört? Gott wird Mensch in Jesus, leidet in allem mit. Und so wird unser Leiden eine Würde und ist nicht sinnlos und hat eine Qualität. Das ist das Geheimnis. Gott wurde Mensch und Fleisch, das heißt auch, Gott kommt nicht übermächtig, nicht überlegen und erdrückend wie Herren und Götter, wie Gott Kaiser und politische Erlöser. Er kommt verborgen, unscheinbar, armselig, verletzlich, wie eben neugeborenes Leben. Und die Evangelien sagen, man kann es menschlicher gar nicht ausdrücken. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Menschlicher geht's gar nimmer. Und doch ist ein Baby immer auch ein Hoffnungserlebnis und Zeichen, das weitergeht. Und dieses Baby in der Krippe, das ist ja weitergegangen, hat sich weiterentwickelt. Und so müssen wir Weihnachten verstehen. Das geht weiter. Der Christbaum ist weg, aber die Botschaft, das Erlösungswerk, die Rettungsaktion, die läuft in diesem Jesuskind und dann weiter. Das neugeborene Kind verkörpert ganz sichtbar und fassbar, dass Gottes große Liebe kein Ding der Unmöglichkeit, sondern etwas ganz Konkretes und Wunderbares ist. Das Wort ward Fleisch, noch einmal. Wo Liebe, Gerechtigkeit und Frieden besonders entbehrt werden, wo Menschen ihr Leben als aussichtslos, erbärmlich und widersinnig empfinden, dort will er gegenwärtig sein, das Dunkel und die Einsamkeit durchdringen mit seiner Barmherzigkeit und Liebeskraft. Ja, das ganze Elend der Menschen, in deren Umgebung Jesus zur Welt kommt, ist deshalb nicht einfach nur ein Rahmen, so ein Beipack. Es ist die entscheidende göttliche Ortsbestimmung der Fleischwerdung Jesu. Gott ist nicht einfach so überall und nirgends auf dieser Welt. Sein Brückenschlag zu den Menschen ist mit ganz konkreten Personen, mit Namen und Städten und Regionen verbunden. Da ist nichts, aber auch gar nichts zufällig. Es lässt sich wie eine Geschichte und ein Geschichtsverlauf verfolgen und anschauen, wo Gott Wohnung nimmt. Gottes Liebe wird in einem Ort Gestalt, wo auf Anweisung des Kaisers Menschen zusammengetrieben, schikaniert und nach allen Regeln der Politkunst ausgenommen werden. Aber gerade dort, wo die Selbstbedienungsverordnungen der Großen den Lauf der Ereignisse bestimmen scheinen, da ist die Gegenwartsbewegung Gottes schon nicht mehr aufzuhalten. Ebenso zeigt sich ganz konkret an Maria und Josef dies. Welche verändernde Kraft von der Menschwerdung Gottes ausgeht, schon für Maria und Josef. Noch sind sie preisgegeben in der Masse, hin und her geschoben, obdachlos, auf der Flucht mit dem Kind, aber schon längst hat Gott sie erwählt und einbezogen in seine große Geschichte. Sie werden Träger der Verheißung und ihr Leben verwandelt und erfüllt sich. Die Erfahrungen, die sie als Fremdlinge und Unterdrückte machen, verlieren ihre einschüchternde und beherrschende Funktion. Gottes Gerechtigkeit und Liebe verdrängt das menschenverachtende Verhalten der Mächtigen. Und jetzt noch ein letzter Blick. Die Hirten damals. Auch den Hirten, die eigentlich total im Abseits stehen, total im Abseits, gilt Gottes besondere Aufmerksamkeit. Die Engelbotschaft gelangt zu ihnen und sie begeben sich auf die Suche. Sie können sich nicht mehr entziehen und merken, dass Gott ihre Herzen erfasst und ergreift, ihre Sinne bewegt. Und so laufen sie los, nehmen die Füße und gehen Schritt für Schritt. Sie bewegen sich aus ihrem bisherigen Planquadrat und aus der Einsamkeit ihrer Positionen, um das Heil und das Licht Gottes in dem Neugeborenen zu schauen. Das hat damals schon diese Kräfte freigesetzt. Ich schließe ab. Weihnachten, die Menschwerdung Gottes, ein riesiges, ein tiefgreifendes Freudenfest, das zum Anbeten und zum Staunen und zum Danken treibt. Wir werden dazu ein spezielles Lied singen nachher. Das uns treibt zur Anbetung, zum Lob. Gott schlägt die Brücke vom Himmel hinab zur Erde, von Reich zu Arm. Er schlägt auch die Brücke hinauf von der Trennung, von der Verlorenheit und Sünde hinauf zur Rechtfertigung. Vom Tod zum Leben, von der Zeit in die Ewigkeit. Ein Satz von Dietrich Bonhoeffer. Er hat das Weihnachtsgeschehen in einem ganz tollen Text gedeutet. Da zitiere ich jetzt einen Satz. Das einzige große Ziel Gottes mit seiner Expedition auf diese Erde durch seinen Sohn ist unser aller Heil und unsere Rettung. Jetzt kann ich nur hoffen und wünschen, dass der Geist Gottes an uns so wirkt, dass wir daran mit großer Freude glauben und festhalten können. Und noch einmal, dann wirst du gesegnet. Dann wirst du von seiner Fülle nehmen, Tag für Tag, Gnade um Gnade. Danke fürs Zuhören. Amen.